Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt.
Amen.
Liebe Gemeinde, ich mag Jeremia. Ich sage immer gerne, Jeremia ist mein Freund. Dieser biblische Prophet, er ist mir sympathisch, weil er so menschlich ist. Er kommt menschlich daher in der Bibel. Das ist nicht einer, der vom hohen Ross herunter moralische Wahrheiten verkündet nach dem Motto, ich weiß genau, was falsch und richtig ist. So sollst du leben, das hat Gott gewollt. Sind wir mal ehrlich, solche Propheten nerven ja eher. Wir kennen sie auch heute in Tausenden von Ratgebern, gar in der Werbung, man muss auch zugeben, auch in der Kirche. Von den lutherischen Leitlinien kirchlichen Lebens bis zur Glaubenskongregation in Rom. Aber zurück zu Jeremia. Jeremia hat immer mitgelitten. Leidenschaftlich war er. Er hat Missstände aufgedeckt, versucht, andere zu überzeugen. Offenbar war er schier unermüdlich im Reden und auch im symbolischen Handeln etwa, wenn er einen Topf in Scherben zerbricht und sagt, so wird dieses Volk zerbrechen, wenn es sich von Gott abwendet. In Jerusalem, mehr als 600 Jahre vor Christi Geburt, hat Jeremia immer wieder zur Umkehr gemahnt. Etwa als das Volk Baal an die Stelle Gott setzt. Immer wieder hat er soziale Missstände angeprangert. Falsche Bündnispolitik hatte kritisiert und eine Katastrophe angekündigt. Sollte sich nicht grundsätzlich etwas ändern zu mehr Gerechtigkeit. Und dann konnte Jeremia irgendwann nicht mehr. Heute würden wir sagen, er hatte einen Burnout. Er ist völlig erschöpft angesichts von all dem Gegenwind. Er erträgt es nicht mehr, diese Kritik, die Kritik an ihm, diese Erfahrung, dass er gegen den Wind redet und nichts sich ändert. Und er hadert mit Gott. Hättest du mich nicht in Ruhe lassen können? Lass mich doch einfach ein ruhiges, gemächliches Leben führen, ohne all diese Herausforderungen. Die persönlichen Angriffe, diese Häme, diesen Spott. Aber hören wir den Propheten selbst, wie die Bibel seine Worte von der Last des Prophetenamtes übermittelt. Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen, aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich und jedermann verlacht mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien, Frevel und Gewalt, muss ich rufen. Denn des Herrn Wort ist mir zu Hohn und Spott geworden täglich. Da dachte ich, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, in meinen Gebeinen verschlossen, dass ich es nicht ertragen konnte. Ich wäre schier vergangen. Denn ich höre, wie viele heimlich reden, Schrecken ist um und um, verklagt ihn, wir wollen ihn verklagen. Alle meine Freunde und Gesellen lauern, ob ich nicht falle. Vielleicht lässt er sich überlisten, dass wir ihm beikommen können und uns an ihm rächen. Aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held, darum werden meine Verfolger fallen und nicht gewinnen. Jeremia, Kapitel 20, die Verse 7 bis 11a. Mein lieber Herr Gesangsverein, da lässt Jeremia aber ein vom Stapel. In meinen kühnsten Träumen hätte ich mir nicht vorstellen können, so mit Gott zu reden. Das ist schon ein starker Tobak. Einerseits eine heftige Anklage gegen Gott. Es ist schon fast blasphemisch, wie Jeremia Gott angreift. Du hast mich ausgenutzt, meine Naivität hast du dir zunutze gemacht. Ich war so dumm, mich auf dich einzulassen. Darf ein Mensch so mit Gott reden? Ja, er darf. Das ist das Wunderbare an unserer Religion, finde ich. Gott ist eben nicht fern, unantastbar, unnahbar, sondern wir sind mit Gott per Du. Wir sprechen mit ihm, du unser Vater. Und ich kann mich gut erinnern, wie ich besonders in meiner Jugend mit meinem leiblichen Vater gestritten habe. An der Wortwahl merkte man, dass wir im tiefsten Ruhrpott gelebt haben. Jeremia hat gelitten. Da haben Menschen heimlich hinter seinem Rücken geredet, ihn heimtückisch belauert. Geraune gab es. Fast könnten wir seufzen, nichts Neues unter Gottes Himmel seit 2600 Jahren. Die Boulevardpresse ist überall. Heute, aber damals wohl auch. Ich musste jetzt in der Vorbereitung zu dieser Predigt häufig an Florian Silbereisen denken. Rudi Carrell hatte von ihm geschwärmt. Er wird mal ein ganz großer Entertainer im deutschen Fernsehen. Ich kann es nicht beurteilen, weil wenn ich Florian Silbereisen höre, verlasse ich oft das Zimmer. Aber Rudi Carrell war selber ein großer Entertainer, in einer Reihe zu nennen mit Harald Juhnke und Peter Alexander. Und er hat bei seinem letzten Auftritt im Fernsehen sogar Scherze über seinen nahenden Tod gemacht. Kann ich nur jedem empfehlen, sich das mal auf YouTube anzusehen. Aber Florian Silbereisen ist seit Monaten nicht mehr aus der Boulevardpresse wegzudenken. Und da tut er mir wirklich leid. Das Ende seiner Beziehung mit seiner langjährigen und vielleicht sogar bekannteren Partnerin Helene Fischer wurde in aller Öffentlichkeit ausgebreitet. Fischer hat nun einen neuen, einen ihrer Tänzer. Was hat bei ihr und beim Silbereisen nicht geklappt, dass sie sich umgesehen hat? Und als die Trennungsgeschichte abebbte, bekam er das Angebot, Kapitän auf dem Traumschiff zu werden. Wieder hatten die Medien ihre Meinung dazu. Wie kann so einer so eine wichtige Rolle im deutschen Fernsehen übernehmen? Er ist ja kein ausgebildeter Schauspieler und alle Medien machen fröhlich mit. Niemand schert aus, alle hängen sich dran. Ja, wir doch auch, denn ich habe es ja selber im Internet gelesen, wenn ich es gesehen habe. Jeremia aber wusste nichts von dem Zeitungsjournalismus des 21. Jahrhunderts. Aber er wusste, was es heißt, wenn sich hinter deinem Rücken der Mob zusammenfindet, Gerüchte verbreitet, um deinen Ruf zu zerstören. Im biblischen Text sehen wir den privaten Jeremia, den ganz privaten. Er hat gekämpft für den Glauben, ja, für Gott. Da lässt er sich nicht beirren. Es war Gott, der ihn berufen hat, ihm Urteilsvermögen und Kraft gab. Schuld hat er angeprangert, gewarnt davor, die Gebote Gottes zu brechen. Gottes Gericht hatte prophezeit und falsche Propheten angeprangert. Aber jetzt kann und will er nicht mehr. Aber was hat Jeremia mit uns zu tun? Eine Frage, die ich in einer Predigt schon mal stellen darf. Was hat der biblische Text mit uns zu tun? Wenn ich mir den Propheten Jeremia anschaue, so ist er mit seiner Prophetie zwar 2600 Jahre entfernt von uns, aber die Themen bleiben ja. Zum Ersten könnten wir ja fragen, wer ist unser Gott? Luther hat gesagt, woran wir unser Herz hängen. Woran hängt das Herz einer Gesellschaft, die dem schnellen Gewinn nachjagt, Rendite von 23% anstrebt? Vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere, mein Haus, mein Auto, meine Reitlehrerin oder so ähnlich hieß es damals. Wenn es damals nach dem Leben gefragt wird, ich glaube, die Sparkasse hat die Werbung jetzt wieder aufleben lassen, so viel Humor haben sie noch. Aber trauen wir uns, das zu sagen, sind wir da nicht Spielverderber? Wird uns nicht ganz schnell unser eigener Lebenswandel vorgeworfen? Denn wer freut sich nicht, abgesichert leben zu können? Schön einzukaufen, in den Urlaub zu fahren. Na gut, vor ein paar Jahren noch bei Pferdefleisch in der Tiefkühllasagne regten sich alle auf. Aber wie es dem Rind oder dem Schwein geht, das in der Lasagne hätte landen sollen, danach wird nicht gefragt. Nein, wir müssen nicht alle gleich Propheten sein oder uns zu solchen ernennen, aber nachfragen und wach bleiben, sich verantwortlich fühlen, das könnten wir alle schon leisten. Ein zentrales Thema des Propheten Jeremia ist der Verlust von Solidarität. Er beklagt, dass Täuschung, Betrug und Gewinnsucht die Herrschenden prägen. Da sage mir doch niemand, die Bibel sei nicht aktuell. Wagen wir es nachzufragen? Wie geht es denn den Prominenten? Sie beglücken uns mit ihren Talenten, mit Schauspiel und Gesang zum Beispiel. Aber woher nehmen wir uns das Recht, in ihr Privatleben nicht nur zu blicken, nein, es regelrecht auszuschlachten? Wer wagt es, laut zu fragen? Jeremias Thema ist aber Gott. Wie halten wir es mit Gott? Da geht es auch aktuell um die berühmte Frage von Gretchen an Faust. Wie hältst du es mit der Religion? Ja, es ist nicht leicht, in dieser Talkshow-Republik von Gott zu reden. Gewiss wollen wir diese oft so künstlichen Auseinandersetzungen nicht auch noch befeuern. Aber Profil ist doch gefragt, auch öffentlich. Können wir Evangelischen nicht mal klar sagen, Gott liebt die Menschen, und zwar beide Geschlechter? Ja, wirklich. Wir Männer wurden ja vorgestern am Internationalen Weltfrauentag noch daran erinnert. Aber ich versuche mal ernst zu bleiben. Frauen im Prediger- und Pfarramt sind nicht eine weichliche Anpassung an den Zeitgeist, sondern unsere Grundüberzeugung. Vom Glauben reden mit dem Alltag der Welt, darum geht es. So freue ich mich, dass bei unseren katholischen Geschwistern eine Diskussion angefangen hat, dass Frauen auch Weihämter übernehmen sollen. Wenn ich nun aber daran denke, wie lange die katholische Kirche brauchte, nach Luthers Bibelübersetzung die erste Messe in deutscher Sprache zu lesen, wird wohl keiner mehr in diesem Raum eine Priesterin erleben. Wo ich Luther schon genannt habe, er ist ja schon das große Vorbild von uns Protestanten. Wie er zum Beispiel in Worms steht, in dieser Haltung: Ich stehe hier, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Nicht wörtlich so gesagt, ist mir klar, aber so kolportiert als großartige Legende. Welche prophetische Standfestigkeit aus Glaubensüberzeugung. Am Ende wird Jeremia übrigens recht behalten. Und vielleicht ist das das Schlimmste, was einem Propheten passieren kann. Die Babylonier werden 586 vor Christus Jerusalem erobern. Der Tempel wird zerstört, die Oberschicht wird ins Exil geführt. Und Jeremia wird trösten. Nehmt das Exil an. Baut, pflanzt, gründet Familien. Auch in der Katastrophe gibt es einen Neuanfang. Eine Rückkehr ist möglich, doch nicht so bald. So wie er selbst mit Gott gehadert hat und dann doch mit Gottvertrauen weitergeredet, gehandelt, gelebt hat, so sagt er auch den Verbannten, seid getrost, es gibt Neuanfang. Das ist das Wunderbare, das Tröstende an unserem Glauben. Auch wo wir auf Propheten nicht hören, wo unsere eigene Prophezeiung vielleicht gar wahr wird, wo wir in die Irre gehen und Gott aus dem Blick verlieren, die Solidarität an den Nagel hängen, es gibt Versöhnung, Vergebung, Neuanfang. Mitten in den Tiefpunkten unseres Lebens dürfen wir diese Töne hören. Manchmal nur sehr leise und zart. Wir können mit Gott hadern und ringen, nicht verstehen, warum die Welt ist, wie sie ist, warum sich nichts ändert, unser Leben aus der Spur kommt, wir mit Leid und Verlust leben müssen. Aber das bleibt niemals die Grundmelodie. Der Grundton des Lebens als Christin und Christ bleibt die Hoffnung. Er ist auferstanden, dir ist vergeben, du bist geliebt. Dein Leben macht Sinn, mitten in allen Irrwegen und allem Scheitern. Das können wir auch heute erfahren, wenn wir später zum Segen schreiten. Amen.